meine lieben Zuhörer, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin Herr Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Ja, also, nein, ich fange zuerst einmal mit ein paar sehr positiven Dingen an, bevor wir also in den unguten Dingen drinnen landen. Sehr gut war, ich habe gerade mit Geld geprasst. Ich muss das jetzt ehrlich gestehen, jetzt bin ich zu Merkur gefahren, also großes Lebensmittelgeschäft, und habe dort mit Geld geprasst. Ich habe mir lauter Bio-Sachen gekauft, also Bio-Melanzani, Bio-Zucchini, Bio-österreichischen Bio-Zwiebel, österreichischen Bio-Knofel, österreichischen Bio-Paradeiser. Das heißt, es gibt eine Gemüse-Ratatouille heute, morgen und so. Nebenbei möchte ich das Tipp, wird am allerbesten, wenn man es zuerst in einem ganz guten Olivenöl kurz anbrät und dann im Slow Cooker macht. Slow Cooker kommt eigentlich aus den USA, ist eine tolle Geschichte, muss mindestens 72 Grad halten. Und bei 72 Grad wird nichts hin. Es wird nur gut verdaulich und es wird Hitze sterilisiert. 72 Grad ist da irgendwie, ist das so, 72 Grad, also die heizen deswegen auch alle auf 75 Grad hoch, also es muss alles 75 Grad haben, weil 72 Grad stirbt dann irgendein Bakterium, das wirklich richtig, richtig widerlich ist für den Menschen und das man nicht lebend zu sich nehmen sollte. Und das Ganze führt am Schluss zu einer Geschmacksexplosion. Laufzeit ist circa 8 Stunden. Das heißt, ich mache über Nacht und morgen wärme ich mir es noch einmal auf zum Mittagessen und das ist dann richtig, richtig gut. Wirklich, das darf ich einfach empfehlen. Das Witzige dran ist, wenn man das so macht über Slow Cooker, dann schmeckst du absolut den Unterschied, ob du gute Bioware hast oder irgendwas Billiges. Das sind dann wirklich Welten dazwischen. Also nur mal so kurz als Tipp. Dann darf ich sagen, dass ich heute am Nachmittag gut geschlafen habe, aus dem einfachen Grund, weil ich den ganzen Vormittag gearbeitet habe wie ein Ross. Ich hatte meine neuen Konfirmanden, also eine Wahnsinnszahl. Ich möchte berichten, dass die so lieb sind und so bemüht sind und die Sachen und einsteigen und sie Sachen merken. Heißt, die haben da sogar Predigt zitiert von mir, weil ich die einen Schock gekriegt. Völlig faszinierend, total faszinierend und das ist ganz schön. Also das möchte ich jetzt einmal sagen. Ja? Erstens mal, dass ich mir das leisten kann. Zweitens, damit es das da ist. Das finde ich wirklich extrem cool. Und dass wir so unglaublich viele total liebe Jugendliche haben. Ah ja, wie ich Merkur war, bin ich noch gestolpert über ein junges Ehepaar, da habe ich das Baby gerade auf, das hat morgen seinen ersten Geburtstag. Und da haben sie gerade für die Geburtstagsparty eingekauft, die natürlich im Großen und Ganzen aus den ganzen Verwandten besteht. Entzückende junge Leute. Also wirklich so lieb. So lieb. Gut, also möchte ich jetzt sagen, also die große Masse der Menschen ist total lieb. Das ist jetzt einmal der wesentliche Satz. Gut, jetzt gehen wir nochmal Richtung Köln. Meine Lieben, da ihr mich jetzt gefüttert habt von A bis Z mit Links, aber auch mit Wahrnehmungen aus eigenem, also wirklich, bis jetzt hat noch keiner geschrieben, der wirklich dort war. Sondern also es war einer dort mit seiner Frau, Freundin, weiß ich jetzt nicht auswendig, sorry, bitte herzlichst um Verzeihung, wenn Sie jetzt zuhören. Die wollten noch in die Innenstadt, die waren vorher woanders Silvester feiern, wollten noch mal kurz in die Innenstadt und haben dann, ich zitiere wörtlich, Gruppen sehr ungut ausschauender jüngerer Männer bemerkt, sehr finster blickender und sind dann gar nicht aus dem Auto ausgestiegen. Also das war jetzt die nächste Annäherung. Aber ihr habt mich jetzt wirklich versorgt mit ganz, ganz vielen Links und die allererste E-Mail, die ich gekriegt habe, war schon extrem cool, weil da hat eine Dame aus Köln geschrieben, sie wohnt in Innenstadt, sie war nicht dort, aber in den wirklich lokalen Nachrichten, das ist jetzt sehr spannend, in den lokalen Nachrichten ist sehr, sehr schnell geschrieben worden und publiziert worden, auch internetmäßig publiziert worden, dass das ganz bekannte Typen aus der Kölner Bahnhofsgegend sind. Also Köln ist ja wirklich sehr witzig, die haben den Hauptbahnhof gleich gegenüber vom Dom und damit also auf engstem Gebiet die beiden größten möglichen Gegensätze. Es gibt dort also eine Bahnhofsszene mit Rauschgift und so weiter und so fort. Und dieses Rauschgift-Geschichten scheint jetzt seit einigen Jahren in der festen Hand von Tunesiern, Marokkanern zu sein. Und offenkundig haben diese Leute, die hier also massivst Taschendiebstähle begangen haben, aber auch Frauen brutalst belästigt haben, auch wirklich Kleidungsstücke ausziehen, dass die Holbert knockert ist und so weiter und so fort. Ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar, ganz widerlich. Also unser ganzes Mitgefühl den Frauen, denen das passiert ist, das ist ja schwerst schockierend, da muss man ja sie dann wirklich intensivst damit auseinandersetzen und bearbeiten, dass man darüber wegkommt, damit man nicht für den Rest seines Lebens sich nicht mehr unter das Leid traut. Also wirklich furchtbar ist. Dürften genau aus dieser Szene stammen. Es dürften also keine Flüchtlinge im eigentlichen Sinn des Wortes sein, habe aber eine sehr lange und meines Erachtens gut recherchierte Sache gelesen, dass da jetzt gerade Tunesien, Marokko, die kleinkriminelle Szene sich aufmacht in Richtung Türkei. Da sind sogar die Flugtickets jetzt schon teurer geworden, weil es eine hohe Nachfrage ist. Und von der Türkei sich dann aufmacht Richtung Deutschland. Ja, man, pardon, ich kann es nicht sagen, Europa ist eher Blödsinn, es wollen eh alle nach Deutschland. Um dort vergleichsweise straffrei ihren kriminellen Aktivitäten nachzugehen. Das ist sowohl Taschendiebstahl als auch vor allen Dingen Rauschgifthandel. Diese Leute, die schon daheim kriminell sind, das sind also eindeutig keine Kriegsflüchtlinge, tauchen dann mit gefälschten syrischen Pässen auf oder ganz ohne, sagen sie haben also ihre Papiere verloren, was natürlich bei einem echten Flüchtling sehr oft vorkommt. Wenn du um dein Leben rennst, hast du nicht unbedingt deinen Pass dabei und geben sich dann als Syrer aus und erhalten da zunächst einmal so irgendeinen einen vorläufigen Ausweis. Die werden natürlich eh alle abgeschoben, früher oder später. Aber, und da scheint nun das wirkliche Problem zu liegen, muss in Deutschland schon irgendwo was falsch laufen. Wenn es eh schon überall bekannt ist, dass sich in Köln im Bahnhofsumfeld eine tunesisch-marokkanisch irgend sowas nordafrikanische Rauschgiftszene, Rauschgifthändlerszene und Taschendiebeszene angesiedelt hat, dann fragt man sich da als Laie, warum machen die nichts? Also man kann ja nicht sagen, ja, sind halt da. Ne? Irgendeine Aktion schützt die Arbeitsplätze deutscher Rauschgifthändler wäre hier vielleicht angemessen. Nein, es ist einfach zum Kotzen. Okay, Schatz, was ist der Punkt? Der Punkt bei der ganzen Geschichte, es gibt einfach Verbrecher. Aus. So schaut's aus und Verbrecher sind Verbrecher. Ende. Natürlich gehen die dorthin, wo sie mit ihrem Verbrechen am meisten verdienen können. Das waren sizilianische Mafiosi, die sich in die USA begeben haben, wo dann die USA verdammt lang gekämpft haben mit der organisierten Kriminalität italienischen Ursprungs. Aber lang gekämpft haben. Heutzutage ist die anscheinend sind die ziemlich weg vom Fenster. Also organisierte Kriminalität in den USA wird heutzutage anscheinend primär im Rauschgiftbereich gemacht von Südamerikanern. Auch nicht lustig. Es gibt Verbrecher. Und das hat jetzt mit Flüchtlingen haargenau nichts zu tun, außer der Tatsache, dass eine im Vergleich zu der gigantischen Anzahl von Leuten, die nach Deutschland kommen sind, vielleicht so 300 Leute, halt Berufsverbrecher sind aus Nordafrika und die dann da sofort ihre ganzen Dinge gemacht haben. Offenkundig haben auch irgendwelche syrischen jungen Männer erklärt, sie fahren jetzt nach Köln, um die abzuohrfeigen, was also verhindert werden konnte. Gott sei Dank, weil dann ist nicht mehr lustig. Das heißt, einfach politisch gesagt, ja, so geht's nicht. Man kann nicht einfach zuschauen bei einer Rauschgiftszene. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Man kann nicht sagen, okay, wissen wir eh, die gibt's und hängt halt dann beim Dom irgendwelche Schilder auf für die Touristen und für die Kunstinteressierten, Geschichtsinteressierten oder vielleicht sogar christlichen Menschen, die sich den Dom anschauen wollen, vor Taschendieben wird gewarnt. Das geht nicht. Der zweite Punkt, habe ich gerade vorhin was gesehen, ist total witzig. Heute hat sich eine nockerte Frau auf diese Domplatte gestellt, offenkundig der Vorplatz vom Dom Richtung Hauptbahnhof, und zwar war die Splitterfaser nackt und hat ein Schild vor sich gehalten. Das hat man eh nicht gesehen, dass es nackert ist. Also vielleicht war sie auch nicht nackert, die hat so ein Bikini angehabt, weiß man nicht, man hat es nur von vorn gesehen, wo riesengroß drauf geschrieben stand, handschriftlich, respektiert uns auch, wenn wir nackt sind. Das ist eine gute Aktion. Es ist natürlich in Bezug auf diese Arschlöcher vollkommen sinnlos. Die würden sich an dem, pardon, wenn ich das jetzt so sage, meine Damen, höchstens begeilen. Ne? Nockerte Frau, passt schon. Das ist nicht sinnlos, sondern ganz, ganz wichtig, weil es darum geht, um den öffentlichen Raum. Wer beherrscht den öffentlichen Raum? Das ist unglaublich wichtig. Das ist wahnsinnig wichtig. Wer den öffentlichen Raum beherrscht, sieht man nebenbei bemerkt, wenn man sich einer Stadt annähert. Die klassische Wiener Skyline war zunächst einmal vom Turm des Stephansdoms geprägt. Durfte ja auch kein Gebäude höher sein als der Stephansdom. Und wenn du dich bis 1900 oder 1950 schon durchaus Wien genähert hast, hast du einfach die Kirchtürme gesehen. Da gibt es ein paar richtig riesige Kirchen. Und das ist nämlich auch der Sinn des Kirchturms, über weiteste Strecken den Raum zu beherrschen. Samt den Glocken. Ist vollkommen klar. Deswegen gibt es ja dauernd irgendwelche Anzeigen von Atheisten, na, das wollen wir nicht, zum Glockenleiten und so weiter und so fort. Es ist Kampf um den öffentlichen Raum. Heutzutage, ganz berühmt, schaut euch einmal Köln an. Ich weiß es nicht, weil ich bin da mit dem Zug hingefahren, tief in der Nacht hin, also ganz in der Früh bin ich dort angekommen und tief in der Nacht weggefahren. Das heißt, ich habe keinen Blick aus der Distanz auf Köln werfen können, weil es dunkel war. Und ich vermute aber, dass es nicht mehr die Kirchen sein werden, die die Skyline beherrschen, sondern irgendwelche Kathedralen des Kapitalismus, jetzt einmal ganz banal und provokant gesagt, werden es Banken sein, irgendwelche Firmensitze und so weiter und so fort. Hier am Land ist es sehr schön, gerade im östlichen Weinviertel, da weißt du, wer hier herrscht. Nähere dich vorder durch das östliche Weinviertel und du siehst die riesigen Speichertürme vom Raiffeisenkonzern. Und dann weißt du, wer hier herrscht. Ja, ÖVP und Raiffeisen. Und sieht man auf einen Blick. Also dieser Kampf um den öffentlichen Raum, wer beherrscht den, ist unglaublich wichtig. Das ist gigantisch wichtig. Und zieht sich jetzt tief in die Geschichte der evangelischen Kirche in Österreich hinein. Wir durften hier niemals Kirchtürme haben. Wir durften keine Glocken haben. Die Kirche durfte nicht an der Straße liegen. Und also das alles jetzt schon nach der Erlaubnis, also der Toleranzedikt Kaiser Josef II., das waren alles noch Geschichten. Und dann kam zwei Dinge dazu, weil du weißt eh, wo die Kirchen ist, gut, die sehr lästig waren. Das eine ist für die Pfarrer gewesen, sie durften den Talar nicht auf der Straße tragen. An sich, rein theoretisch, durften evangelische Pfarrer auf der Straße, also außerhalb ihrer eigenen Kirche, den Talar bis 1969, Protestantengesetz, gar nicht tragen. Und das ist eine sehr wichtige Geschichte, weil außerhalb der Kirchen logischerweise der Friedhof liegt. Es gab sogar eine ganz, ganz böse Zeit. Der Friedhof ist ja an sich ein öffentlicher Ort. Das klar. Nein, war es nicht. Es hat einfach die Friedhöfe zunächst einmal alle der römisch-katholischen Kirche gehört, was logisch ist, weil zum Friedhof zunächst einmal der Platz rings um die Kirchen ist. Mit einer Umfriedungsmauer. Also das ist nicht friedlich dort am Friedhof, sondern das ist der umfriedete Hof. Werden sie auch heute überall sehen. Es gibt immer Friedhofsmauer, weil sonst wäre es kein Friedhof. Und da gab es dann ganz böse Phasen der österreichischen Geschichte, wo man dann gesagt hat, okay, Evangelische dürfen nicht auf den Ortsfriedhöfen beerdigt werden. Deswegen in Wien dann die Gründung des Zentralfriedhofs durch die statt. Gründung der evangelischen Abteilung waren furchtbare Dinge im Salzburgischen ein paar Jahre lang. Es ist wirklich katastrophal, dass die Leiche dann bis zum Kommunalfriedhof nach Salzburg-Stadt verbracht werden musste, so wie man in Bongau drin gelebt hat. Also ganz furchtbare Sachen. Ganz, ganz, ganz furchtbare Sachen. Das ist der Streit um den öffentlichen Raum. Wer beherrscht den öffentlichen Raum? Gibt es ein Monopol auf den öffentlichen Raum? Und da werde ich jetzt bürgerlich bis zum Letzten, da bin ich nicht so christlich, sondern einfach ein guter österreichischer Staatsbürger. Der öffentliche Raum hat der Öffentlichkeit zu gehören, das heißt allen Staatsbürgern im gleichen Ausmaße aus. Das heißt, im religiösen Bereich, es darf natürlich die Moschee ihre Muezzintürme da haben, es dürfen die Christen ihre Kirchtürme haben, Juden haben keine Türme. Weiß nicht. Wir haben halt irgendeine Moschee, wo du von außen mit dem Davidstern siehst, aha, die sind da drin, aber der Davidstern strahlt ja hinein in den öffentlichen Raum und es darf sich jeder religiös anziehen, wie er will. Die römisch-katholische Nonne kann ihren Schleier tragen, ich kann meinen Talar tragen, der jüdische Rabbiner kann sein Gebetsschal tragen. Und so weiter und so fort halt. Und wenn die Moslems die einen sich so rasieren und die anderen so, dürfen sie das. Weil es hier um die Gleichmäßigkeit geht. Wenn irgendwer aus dem öffentlichen Raum hinausgetrieben wird, und darum ist es jetzt ganz massiv gegangen, das sind natürlich irgendwelche Verlotten aus gerade Marokko, Tunesien, die voll frustriert sind, weil keine deutsche Frau irgendwas mit ihren Sturen haben will. Muslimische Frauen können sich sowieso abschminken, weil der Vater da sagt, na, sie werden meine Tochter sicher nicht heiraten. Außerdem wollen sie nicht heiraten, sondern schnackseln. Die einheimischen Frauen mit einem Verbrecher nichts zu tun haben wollen. Und die haben jetzt ihren ganzen Frust losgelassen und wollten die Frauen raustreiben. Das ist ja der Sinn der Sache. Das ist ja klar, ne? Die Frauen sollen weggetrieben werden. Und dann gibt's gleich mal diese tollen Bemerkungen, vollkommen wahnhaften Bemerkungen. Ja, Frauen sollen nicht allein nicht auf die Straßen gehen. Das zum Kotzen. Weil dann haben die gewonnen. Dann ist der öffentliche Raum der ihre. Das können wir nicht zulassen, nicht einmal als Evangelische, sondern als Staatsbürger. Und dort wird's wirklich knackig. Wenn wir uns einmal zurückziehen und sagen, ja, dann das ist halt gefährlich, dann gehst du dort nicht hin oder gehst du nur mit einem Mann hin, am besten mit einem Bodyguard hin oder nur als Gruppe, diese völlig durchgeknallte Kölner Bürgermeisterin, man sollte immer eine Armlänge von einem Mann entfernt sein, das hat sich alles abgespielt in dieser Bahnhofsvorhalle. Und das war dann anscheinend nur ein zusätzliches Problem, nicht von der normalen Kölner Polizei kontrolliert wird und kontrolliert werden darf, sondern nur von der Bundespolizei. Das heißt, da statieren da zwar völlig verschiedene Zuständigkeiten. Die Kölner Polizei muss das also mit dem Bahnhofsvorplatz relativ gut in der Hand gehabt haben. Und das also nicht wirklich, aber halbwegs. Und zumindest diese gefährliche Situation dann irgendwann einmal aufgelöst haben. Nur Bundespolizei war anscheinend keine da. Das ist dann in der Halle drinnen, also völlig irre, du glaubst, du hast noch immer die deutsche Kleinstaaterei. Der normale Kölner Polizist darf nicht amtshandeln im Bereich dieser Bahnhofshalle und der Bundespolizist nicht draußen, also das ist ja vollkommen deppert. Dann kann ich ja sagen, okay, da müssen wir jetzt was machen, damit das klappt, das kann ich als Bürgermeisterin sagen, müssen wir notfalls die Verfassung ändern und so weiter und so fort, Zuständigkeiten neu klären, bla blub. Und die sagt eine Armlänge. In dieser Bahnhofshalle, die war gesteckt mit irgendwelchen äußerst unguten Typen und Leute, die halt zum Zug wollten, zur S-Bahn, zur U-Bahn, was weiß ich, was von dort alles los war, anscheinend absolut alles, und haben wollten, mussten da anscheinend durch diese Masse durch. Natürlich kannst du sagen, ihr hättet nicht umdrehen können, irgendwo wird schon ein Taxi geben. Wie kommen Sie dazu? Natürlich würde ich in der Notfall meiner Tochter sagen, nimm ein Taxi, renn weg, geh zu Fuß. Sag nicht, du gehst da hinein in eine so aufgeheizte Stimmung. Das würde ich als Vater sagen, als Staatsbürger sage ich, völliges Versagen des Staates. Das Gewaltmonopol ist abgegeben. Dieser Raum und Bahnhofshalle ist ein öffentlicher Raum, genauso wie ein Friedhof, genauso wie ein, was weiß ich, Amtsgebäude, und so weiter und so fort, ist für jeden Staatsbürger einfach zu betreten, es sei gerade gesperrt, weil es am Zusammenbrechen ist oder so irgendwas. Dort können wir nicht zuschauen, meine Lieben. Und da bitte ich doch meine deutschen Zuhörer, jetzt wirklich richtig aktiv zu werden und zu sagen, dass es Nordafrikan anscheinend noch momentan einen Informationsstand gibt, gegen die keiner was macht anscheinend. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und wo keiner was tut, wo man eh schon weiß, dass die den Rauschgifthandel in Köln kontrollieren. Aber wir werden nicht unseren Frauen sagen, verzichtet auf den öffentlichen Raum. Das haben wir als Evangelische in Österreich lang genug mitgemacht und es war furchtbar, es war wirklich furchtbar in vielerlei Dingen, ich möchte jetzt ganz den Details gar nicht erzählen. Und das sind Zustände, das geht nicht. Und da muss ich noch ganz ehrlich sagen, müssen wir wirklich, also wir, das in Deutschland passiert, es geht mir überhaupt nichts an, also ich habe mich nicht in deutsche Angelegenheiten einzumischen, tue ich aber gerade, möchte ich meine deutschen Zuhörer doch wirklich sehr, sehr klar darum bitten, da gibt es schon Unterschriftslisten und so weiter und so fort und Aktionen, unterstützen Sie das. Es kann nicht angehen, dass Frauen plötzlich Staatsbürger zweiter Ordnung werden, die kein Recht mehr haben, sie irgendwo und so weiter und so fort. Das ist evangelisch. Also aus österreichischer Sicht kann ich sagen, das ist evangelisch, weil Verfassung, Rechtsstaatlichkeit, immer die Anliegen in Österreich der Evangelischen waren. No, wir waren immer die, die arm waren. Wir waren immer die, die unterdrückt worden sind. Okay, deswegen hatten wir natürlich ein ganz hohes Interesse, dass eine Verfassung entsteht, dass Rechtsstaatlichkeit entsteht, weil wir die waren, die immer zum Handkuss kommen sind. Wir konnten nie Macht ausüben, weil wir immer viel zu wenig waren. Deutschland schaut das teilweise mit manchen evangelischen Landeskirchen geschichtlich ein bisschen anders aus. Österreich, wir sind sauber in Bezug auf Machtmissbrauch, weil wir niemals Macht hatten. Das ist der große Vorteil, wenn man arm und klein ist, dann kann man nicht gewöhnen. Ihr da draußen in Deutschland, bitte rottet euch zusammen. Das kennen nämlich nicht nur die Besen. Und macht klar, wir sind das Volk. Gab es einen Spruch einmal, der, wissen Sie, was ich meine? Wir sind das Volk und wir lassen uns nicht wegtreiben. Und wir lassen uns auch nicht von irgendwelchen Gewalttätern wegtreiben, weil sonst können wir eigentlich das demokratische Deutschland gleich zu machen, weil es sich dann aufgelöst hat. Und zwar aufgrund unserer eigenen Feigheit. Der Herr gebe uns den Mut eines wahren Christen, allerorts und immer zu bekennen, was unser Glaube ist. Und unser Glaube ist auch, jede Frau darf immer, egal wie anzogen oder auszogen, auf der Straße gehen, im öffentlichen Raum sich bewegen und hat ein Recht darauf, von niemandem angestänkert zu werden oder belästigt zu werden. Weil wir dann nämlich in Wirklichkeit nichts anderes tun, als unser eigenes Recht, uns überall zu bewegen als freie Bürger. Und keiner darf uns belästigen, schlagen, was auch immer. Der Herr gebe uns Mut, einen klaren Mut zu einem Bekenntnis, zu einem öffentlichen Bekenntnis. Und der Heilige Geist gebe uns die Intelligenz, uns Geschichten einfallen zu lassen, dass wir was bewegen. Gesegneten Abend. Uns allen.